Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 101 des Mainframe What the Heck Podcasts mit der Heidi von PKS und dem Tobi von der IBM. Hallo Tobi.
Hallo Heidi. Schön, dass wir wieder da sind.
Absolut. Auch nach der 100. Folge hören wir nicht auf und haben heute auch wieder ganz spannende Gäste von der SQ Solutions. Der Philipp war schon mal bei uns im Podcast. Da gibt es auch schon eine Folge in unserem Sammelsurium. Genau. Und heute hat er seinen Partner mitgebracht, den Dennis Seifert. Die beiden sind Geschäftsführer und Inhaber der SQ Solutions und beschäftigen sich intensiv mit KI im Kontext von Anwendungsmodernisierung und wiederum auch speziell auf dem Mainframe. Also was könnte besser passen, als die beiden einzuladen und mit ihnen eben zu sprechen, was sich in jüngster Zeit und auch die letzten, sagen wir mal so 2 Jahre, getan hat, was heute der Stand der Dinge ist. Und da freue ich mich sehr, dass ihr beide da seid, Philipp und Dennis.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch.
Ja,
vielen Dank. Sehr gut.
Und du hast ja schon angedeutet, Heidi, der Philipp war schon mal da. Den lassen wir ein bisschen raus bei unserer Vorstellungsrunde. Den dürft ihr euch dann nochmal anhören, wenn ihr wollt. Aber Dennis, was hat dich denn so bewegt? Also man sieht dich ja nicht. Wir sind ja videolos, aber du bist ja auch jüngeren Semesters, ja, auch in eine Selbstständigkeit zu gehen mit so einem Thema. Wie war denn dein Werdegang, bis wir dich jetzt heute hier treffen mit der SQ Solutions?
Ja. Erzähle ich gern, Tobi. Jung ist immer relativ. Ich habe mich mit 33 selbstständig gemacht. Und mein Hintergrund ist, dass ich in der IT-Beratung gearbeitet habe. Habe 5 Jahre für einen Softwarehersteller gearbeitet, Software implementiert, war danach in einer Beratungsfirma. Und was soll ich sagen? Mich hat schon immer gereizt, mich selbstständig zu machen, einfach eigene Ideen umzusetzen, auch gewissermaßen unabhängig zu sein mit allen Vor- und Nachteilen, die damit einhergehen. Und wenn man 5 Jahre IT-Beratung macht, geht man auch immer oder regelmäßig nach Hause mit Ideen, wie man selbst Einfluss nehmen kann mit Optimierungsideen. Und das ist was ich sehr, sehr gerne in die Selbstständigkeit auch einbringen wollte. Und das ist was, worüber ich auch Philipp kennengelernt habe, mit einer Idee, wie man Prozesse optimieren kann. In dem Fall waren es mit dezentralen Ledger oder Blockchain-Technologie für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen, also eine Kundengruppe, mit der ich mich vorher sehr intensiv beschäftigt habe. Und ja, so kam ich zur Selbstständigkeit, in der IT-Beratung, aber auch zur Umsetzung von Software- und Optimierungsideen zusammen mit Philipp.
Cool, spannend. Ja, und Philipp, du bist nebenbei immer noch, darf man ja nicht vergessen, auch in einer Professur tätig. Das heißt, das Thema KI treibt dich auch nicht erst seit heute um, sondern du hast da auch natürlich schon ein bisschen Erfahrung mit, gell?
Ja, genau. Also ich bin ja jetzt seit 2022 Professor für künstliche Intelligenz an der Hochschule in Leiden, Forschungsprofessor, war ja vorher 14 Jahre lang Professor für Softwareentwicklung an derselben Hochschule, also habe dann intern sozusagen jetzt eine neue Aufgabe übernommen, einfach auch, sag ich mal, vor dem Hintergrund der Veränderungen, die eben auch die KI für die Softwareentwicklung das sich mitbringt. Deswegen ist aber nach wie vor natürlich das Thema KI im Kontext Software, also zum einen Softwareentwicklung, Code-Generierung, aber natürlich auch Anwendungsmodernisierung. Und von daher bin ich da...
Prädestiniert warst du quasi für das Thema, gell?
Ja, genau. Aber das sind natürlich auch die Themen, die mich sozusagen für an der KI dann interessieren, ja, oder wo ich halt auch, also eines der Arbeitsgebiete jedenfalls, wo wir mit der KI auch weitermachen. Nicht nur das, aber eben auch. Und so bin ich eben sozusagen im Hauptberuf für diese Themen zuständig und habe das natürlich jetzt eben auch in den letzten Jahren dann in die Anwendung mitgebracht, sozusagen in die Firma hinein. Die Firma SQ Solutions ist ja gestartet schon vorher, ja, also bevor ich auch diese KI-Rolle übernommen habe, mit dem Thema Legacy-Modernisierung. Ja, das ist ja eigentlich, also Dennis hat es vorhin gesagt, ganz am Anfang haben wir mal mit einem Blockchain-Produkt gestartet und haben dann relativ schnell aber dieses Mainframe-Modernisierungsthema in den Mittelpunkt gestellt. Und das dann eben auch, und da ist einfach auch konkret Kundenbedürfnisse da gab oder Kundenauftrag gab. Und dann haben wir eben, machen wir heute noch schwerpunktmäßig natürlich auch Beratung rund um die Fremdstrategie, Fremdmodernisierung. Auch klassisch, also ich sage, mit Menschen, also nicht mit KI, aber in den letzten Jahren, würde ich sagen, hat es mit dem Thema, was kann man denn damit KI noch beschleunigen, was kann man mit KI auch zusätzlich machen, eben stark zu. Und so bringe ich eben jetzt auch meine KI-Expertise hinzu in den Teil.
Okay, ja, und du hast ja angesprochen, kein ganz neues Thema bei euch, beschäftigt euch schon länger damit. Was ist denn, wenn man jetzt so einen Kassensturz macht, was hat sich da aus eurer Sicht jetzt, was die Potenziale von KI betrifft, speziell in der Legacy-Transformation, was hat sich verändert? Im Positiven vielleicht, aber auch im Negativen oder im Ernüchterungsmodus?
Also aus unserer Sicht hat sich verändert. Das ist aber eine Erkenntnis, die wir auch in der Forschung gewonnen haben. Das ist ja immer so ein bisschen ein Wechselspiel zwischen Forschung und dann Praxisprojekten im Moment noch. Also wir sind da sicherlich ja noch nicht so, dass wir KI einfach standardmäßig überall einsetzen, sondern es ist immer noch natürlich irgendwie was Neues. Aber ich glaube, was sich geändert hat, ist sozusagen, dass die anfängliche Euphorie, ja, ChatGPT, Large Language Models, die sind so toll, die lösen auch dieses Problem umfassend und schnell, dass die, denke ich, verflogen ist, beziehungsweise, dass wir inzwischen eben auch sehen, wie man es anders machen sollte, dass wir auch speziell jetzt, also auch speziell meine Arbeitsgruppe hier auch natürlich Erfolge erzielt haben, wie man diesen Prozess, sage ich mal, ich habe alten Code und ich möchte den zum einen verstehen und zum anderen dokumentieren, zum dritten Code, neuen Code ausgenerieren und dann vielleicht auch noch Testfälle, also immer sind so die typischen Fragen, wo man ja sagen kann, da kann man vielleicht mit KI was machen oder kann man mit KI unterstützen, dass wir das, sage ich mal, natürlich kontrollierter machen wollen als sozusagen der naive Ansatz, nehmen wir ein LLM, stopp es rein und kriegen irgendwas raus. Das Problem, die Probleme mit LLMs an dieser Stelle sind glaube ich, inzwischen auch deutlich offensichtlicher und auch zutage getreten, also Halluzination, die Instabilität der Ergebnisse, bei jedem Lauf kriegt was komplett anderes raus, Teilergebnisse, das sind alles die sage ich mal, relativ schwache Trainingsbasis, mit denen die LLMs auf Legacy-Programmiersprachen trainiert sind. All diese Punkte führen halt dazu, dass die Large Language Models an dieser Stelle sozusagen einfach nur als pures LLM, was Prompte, nicht wirklich sinnvolle Ergebnisse liefern, würde ich mal sagen. Also natürlich liefern sie manchmal Ergebnisse, man kann sie als Code-Assistenten einsetzen, dass man auch die Produkte kennt, so Code-Propilot etc. Aber das ist alles bestenfalls, sage ich mal, ein besserer, beschleunigt die Entwicklung, es ist eine bessere Code-Completion, sage ich mal, mit mehr Intelligenz wie früher, aber es ist halt trotzdem noch nicht wirklich ein Tool, wo ich mit KI dann irgendwie so in eine Art Modernisierungsfactory-Prozess komme. Und ich glaube, da muss man eine ganze Menge mehr machen. Und da haben wir, denke ich, im letzten Jahr eine Menge dazu gelernt und auch erste Erfolge erzielt, wie man das eben machen kann, dass man mit KI hier auch brauchbare Resultate in einer halbwegs stabilen Umgebung auch erzielt.
Und diese brauchbaren Resultate, die müssen sich ja ein Stück weit an den Wünschen der Kunden, was Sie denn so für Ideen haben, was Sie jetzt mit der KI besser, schneller, anders machen können. Was sind dort aktuell so die stärksten Wünsche oder auch Punkte, mit denen interessierte Unternehmen auf euch zukommen? Gibt es da so 3, 4 Top-Themen? Und dann können wir noch drüber reden, wie realistisch die sind.
Ja, die haben wir sicherlich, Heidi. Wir machen in unseren Modernisierungsthemen haben wir paar Themen, wo KI definitiv gut unterstützen kann. Code-Generierung ist etwas, was uns immer umtreibt in Modernisierungsprojekten, zum Beispiel von COBOL-Code nach Java oder ja generell Legacy-Sprachen in modernere Programmiersprachen übersetzen. Das ist ein Anwendungsgebiet. Das wird oft von Kunden angefragt, ne, dass man da Lösungen findet, wie man künstliche Intelligenz einsetzen kann. Generell Wissensmanagement ist halt auch ein großes Thema. Also da geht es einmal darum, Dokumentation zu erzeugen. Also man kann ja auch Dokumente generieren, KI-gestützt, wie wir sicherlich alle wissen. Aber es geht auch darum, einfach eine Wissensdatenbank zu haben, die man dann auch mit dem Chatbot oder auf ähnliche Art und Weise abfragen kann. Und nicht zuletzt noch das Thema Testfälle. Ja, Testfälle und die Durchführung von Testfällen ist ja auch oft ein Bottleneck in den Projekten. Und gerade das Thema Testfallgenerierung KI-gestützt ist auch ein Thema, was uns immer wieder begegnet.
Dennis, hast du das Gefühl, dass die Grenzen, die Philipp jetzt gerade erwähnt hat, bei den Kunden schon angekommen sind? Oder sind die immer noch voller Hoffnung und Glauben an die magische KI, die ihnen alle Probleme abnimmt?
Ja, das ist ja, Philipp hat einen sehr viel technischeren Blick auf das Thema und bei mir zum Beispiel, ich war eben auch kurz davor, das noch einzuwerfen, ich nehme es eher so wahr, die Kunden, die haben ihre Arbeitsweise in den letzten 2 Jahren schon ein Stück weit umgestellt, Erfahrungen mit KI gesammelt, auch in anderen Arbeitsgebieten, ne? Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob sich alle Gesprächspartner so sehr mit den Limitationen da auseinandersetzen. In meiner Wahrnehmung ist es halt auch viel so, dass jetzt die Leute wirklich bereit sind, KI anzuwenden und sich eher auf die Reise begeben, die Limitationen dann selbst nochmal herauszufinden. Natürlich mit uns, gemeinsam in Projekten, aber dann ergebnisbasiert halt drauf zu schauen, wo hat's gut funktioniert oder wo erfüllt's die Erwartungen und wo hat man da noch ein bisschen Wegstrecke vor sich oder steht dann auch vielleicht an der Stelle, wo man sagt, das wird erstmal nicht mit KI klappen, da brauchst tatsächlich noch menschliche Intelligenz. Auch das soll gesagt sein, die Stellen, die finden wir auch öfter in Umsetzungsprojekten.
Also ich finde schon, dass ich in den Kundengesprächen, wie gesagt, ich rede ja dann eher mit den Leuten, die auch operativ damit zu tun haben, bei den Kunden schon, also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ebenen, ja, aber bei den Leuten, mit denen ich spreche, ist schon eigentlich in der Regel ein bisschen Ernüchterung eingetreten. Also so dieses Overhype der LLMs ist da schon weg, weil die Leute in der Regel schon damit experimentiert haben, in der Softwareentwicklung zum Beispiel. Ja. Da ist es zum Teil sogar eher so, dass die Erwartungshaltung, wenn wir dann sagen, ja, wir können aber noch ein bisschen mehr, also gerade Richtung Code-Generierung, dass die da eher so ein bisschen skeptisch sind. Sagen, ja, haben wir schon gesehen, hat nicht funktioniert oder ist halt nur so Assistent. Mhm. Ja. Wenn wir dann sagen, ja, wir haben schon noch ein paar, sag ich mal, Asse im Ärmel, wir können hier schon ein bisschen mehr machen, dass das erst Überzeugungsarbeit da. Also ich glaube, die Ernüchterung ist da schon da. Also wenn man so die Halbzeit lang guckt, sind wir schon eher wieder bei der Ernüchterung. Im Management sieht es zum Teil anders aus. Also wenn natürlich, da ist immer noch viel Hype, wenn dann Beratungsfirmen jetzt auch Mitbewerber, sag ich mal, kommen und da ihre AI-Accelerators kaufen wollen, dann ist da vielleicht schon noch ein bisschen Glaube da, aber der Glaube nimmt da auch, glaube ich, ab. Aber sobald man mit Leuten spricht, die auch realistisch das schon mal ausprobiert haben, ist die Erwartungshaltung eher schon gedämpft, manchmal vielleicht sogar zu gedämpft. Was aber alle sehen, ist, glaube ich, vor allem das Thema Knowledge Management oder Code Understanding und Generierung, also dass man sozusagen das verlorene Wissen über Code, weil auch eben Mitarbeiter zum Beispiel schwer verfügbar sind, in Rente sind und so weiter, dass man das zum Teil wieder aus dem Code mit KI anreichern und recovern kann, ja, sozusagen. Das ist, glaube ich, etwas, was die meisten als erstes angehen, was auch aus meiner Sicht, also im Bereich Code Understanding, Code Analyse, Code Verständnis, Code Dokumentation, was ja eigentlich immer der Startpunkt ist. Tatsächlich ist es für unseren Ansatz auch der Startpunkt für den nächsten Schritt dann zurecht zu sagen, ich guck doch nochmal wieder in die Code-Generierung rein, komme ich da auch weiter, weil unser Ansatz eben nicht ist zu sagen, wir konvertieren Cobol nach Java oder Natural nach Java, sondern der Ansatz ist eher, wir konvertieren eine Fachlichkeit oder wir generieren eine Java-Anwendung mit einer bestimmten Fachlichkeit, die wir vorher analytisch rausbekommen haben. Das heißt, der Weg geht immer übers Verständnis und dann erst wieder in die Generierung. Das erzeugt erfahrungsgemäß besseren und stabileren Code als jetzt die Konvertierung im eigentlichen Sinne. Das ist dann doch immer eher eine Art Transpiler in Schulen, ja, sag ich mal, was man da erreicht. Von daher ist es sowieso der erste Schritt. Und ich denke, das ist auch was, wo die Kunden noch das Potenzial auch sehen und auch verstehen. Ja, und das, glaube ich, ist ein guter Einstieg in dieses Thema auch.
Und glaubt ihr dann, dass dieses Wissensmanagement-Thema, wenn ihr da schon seid, dass das auch schon die Kunden auch wirklich durchdrungen haben, dass das nicht nur so ein technisches Wissen ist? Weil das finden wir ja, diskutieren wir auch oft, Heidi und ich, dass es ja eigentlich gar nicht darum geht, kann ich COBOL, sondern kann ich Core Banking? Ne? Und ist das auch schon bei denen so drin, denkst du?
Also ich denke, jein, also es bringt mir auch immer wieder nahe, aber ja, also es ist schon natürlich so, dass eben gerade der fachliche Kontext, der dann eben noch dazu kommen muss, um den Code auch wirklich zu bewerten und zu verstehen, dass sich das vermitteln lässt. Also ich denke schon, dass das manche, die damit arbeiten, zumindest schon auch verstehen und dass diese Anforderungen, je mehr man dann auch macht, konkret dann auch deutlich wird oder verständlich wird. Also wenn man dann sieht, okay, wenn ich das nicht habe, dann erzeugt das Ding halt nur irgendwie so eine Art Codebeschreibung. Und wenn ich das dazugeben kann, sei es aus anderen Quellen, Dokumentation etc., aber auch vielleicht aus den Kommentaren extrahieren, den Code stehen, dass das dann eben auch Mehrwert bringt.
Und du hast ja schon ein bisschen vorher angeteasert, ihr habt da so ein paar Asse noch im Ärmel. Könnt ihr dort, ohne dass ihr jetzt natürlich zu viel verrät, zu viel Geheimnisse, aber was könnt ihr besser als die anderen?
Also tatsächlich ist das ja publiziert in dem Paper, die Ergebnisse, also der Ansatz, der grundsätzliche Ansatz. Natürlich tunen wir da immer noch rum oder verbessern das. Aber die grundsätzliche Idee ist einfach ein Thema, mit dem ich mich auch in der Forschung eben relativ viel beschäftige, die Frage nach hybrider KI. Also der traditionelle gibt es ja eigentlich zwei Arten von KI. Die ältere ist die symbolische KI, die in den 50er Jahren schon entstanden ist, wo man eben sehr stark künstliche Intelligenz versucht hat, auf Wissen und Deduktion abzubilden, ja, oder nachzubilden. Also im Prinzip logisches Schlussfolgern. Man hat sozusagen die Intelligenz, das Denken eher als ein analytisch schlussfolgerndes Denken verstanden und versucht zu modellieren mit Symbolen und Regeln und Semantik. Ja, und dann eben die subsymbolische oder neurosymbolische KI, die letzten Endes eher auf die statistischen Verfahren setzt. Also neuronale Netze, Machine Learning etc. Und die hat sich ja in den letzten Jahren, sag ich mal, durchgesetzt quasi, also weil man einfach damit sehr schnell eben große Erfolge erzielt hat, auch in den letzten Jahrzehnten schon. Aber das heißt ja nicht, dass die Ansätze, die früher entwickelt worden sind, quasi unsinnig sind oder gar nichts nütze, sondern dieses ganze Thema Semantik, aber auch also Modellierung von semantischen Modellen, Ontologien, Regeln, Deduktion etc., all diese Dinge, die in der Informatik früher eine Rolle gespielt haben, die sind ja sozusagen nach wie vor gültig und nützlich. Und aus meiner Sicht ist eben die Kombination der beiden, also ein hybrides KI-Modell zu schaffen, dann auch hier der Weg zum Erfolg, ja, oder der Weg, den man auch weiter beschreiten sollte, nämlich sozusagen Code-Analyse auf Basis klassischer Verfahren wie Parsing, Syntax Trees, dann aber auch natürlich das zusätzliche Einspeisen von Meta-Wissen über das Problem, wenn man das hat, ja, sei es in Form von Dokumenten oder in Form von ein AR-Modell, das man hat, oder was halt so an Dokumentationen zu Code vielleicht auch vorliegt, dass man das eben auch LLM zugänglich macht. Im Moment machen wir das noch in der reinen sequentiellen Art. Das heißt, erst kommt die sozusagen symbolische Analyse, die dann in einem Wissensgrafen mündet. Im zweiten Schritt gehen wir dann mit dem subsymbolischen, also mit dem LLM drauf los und lassen das dann bestimmt analysieren. Das ist also im Prinzip ein Ansatz, der verwandt ist auch mit dem, was wir als auch sonst nutzen, im Wissensmanagement-System, also klassisches RAG, Reason Augmented Generation, aber eben etwas komplexer, mächtiger. Und damit versuchen wir eben sozusagen das LLM in der Spur zu halten und eben auch sicherzustellen, dass es nicht im freien Raum irgendwie resoniert, sondern wirklich auf konkret vorbereiteten Informationsstrukturen und Wissen. Und damit kriegt man das schon deutlich besser eingefangen. Das ist schon der Erfolg eigentlich an der Stelle. Und der zweite Schritt ist natürlich jetzt, oder weitere Schritte könnten eben sein, und da spekuliere ich natürlich ein bisschen, kann man das quasi nicht sequenziell machen, sondern kann man das irgendwo eher integriert machen. Schleife, kann man das auch nutzen, um dann noch weiteres, Wissen herzuleiten oder zu vertiefen. Und das sind sicherlich Dinge, die dann in den nächsten hunderten Jahren, in der nächsten Zeit dann auch wieder Forschungsthemen sein werden. Aber generell ist das, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz. Der steht, wie gesagt, im Paper drin. Das ist nichts Geheimnis. Im Detail gibt es natürlich immer viele Dinge, die noch vielleicht noch nicht veröffentlicht sind oder die wir auch kundenspezifisch dann natürlich machen. die nicht sozusagen nicht öffentlich sind.
Und kostet es euch da viel Mühe in den Situationen, euch eben von diesen zig anderen Ansätzen und Anbietern, die jetzt alle aktuell eben mehr oder weniger euphorisch auf das Thema auch aufspringen und die Kunden mit ihren Lösungen beglücken wollen, ist das eine Herausforderung, auch für die Kunden letztendlich, da die Spreu vom Weizen zu trennen oder überhaupt mal zu verstehen, was sind denn im Detail so die Unterschiede und mit welchem Ansatz komme ich jetzt vielleicht für meinen Use Case am besten vom Fleck?
Ja, das sind sicherlich Herausforderungen, die auch wir haben, Heidi. Das Verstehen des Modells und des Vorgehens, das ist natürlich eine Herausforderung für sich. Ich glaube, das hat man eben schon gemerkt, dass das ist recht technisch sehr, also man muss sich schon mit KI und der Art und Weise, wie KI funktioniert, schon recht tief auseinandersetzen. Da tun wir natürlich unser Möglichstes zusammen mit den Kunden gemeinsames Verständnis zu entwickeln, weil wir denken halt dann, wenn es halt verstanden wird und transparent ist, ne, dann sieht man auch die Vorteile und letztlich auch den Mehrwert hier in unserem Vorgehen und der Herangehensweise. Was natürlich auch hilft, ist, wir haben das Glück, dass wir mittlerweile mit Kunden am Thema so eng zusammenarbeiten und auch schon so weit fortgeschritten sind, dass wir einfach auch gute und belastbare Ergebnisse haben. Ich denke, das kann man hier schon so sagen. Und das ist natürlich dann auch was anderes, ne? Wenn man sagt, komm, also es ist natürlich immer, es sind sensible Daten, keine Frage, aber wir sind durchaus in der Position, dann auch mal etwas konkreter einfach drauf zu schauen und zu zeigen, hier ist jetzt Fachlichkeit beschrieben, da kommt das und das raus, wenn man so und so promptet, dann passiert das und das. Ne? Also einfach konkret in Ergebnissen dann mal zeigen.
Ja, und ihr sagt ja, ihr seid ja in Projekten, das heißt, ihr seid ja auch nicht mehr in der Theorie, sondern da habt ihr die Erfolge quasi auch schon teilweise einfach bewiesen. Ja? Und ich glaube, das ist ja auch ein spannender Punkt, auch wenn du sagst, man kann das nicht direkt machen, aber kann auch nicht immer alles den Kunden zeigen, ja. Aber natürlich, das ist ja auch schon was euch vielleicht von vielen, die immer viel behaupten. Also ich meine, die Amazons und Googles dieser Welt haben ja auch alle Lösungen, die in ähnliche Richtungen gehen. Ja, aber wenn man dann halt nachfragt und sagt, wo ist es denn genau, wird es dann doch schnell ein bisschen dunkel. Ja, also das finde ich dann schon spannend, wenn ihr da einfach besser unterwegs seid.
Wir haben ja vorhin über die Anwendungsfälle gesprochen, konkretes Beispiel Code-Generierung. Ne? Da haben wir auch schon, also durchaus natürlich einige Projekte gemacht mit manuellem Reengineering. Und das haben wir aber auch schon KI-gestützt gemacht. Und dann beim gleichen Kunden und dann sieht man es halt auch, also wie sich das auswirkt. Ne? Zeitersparnis, Qualität, was auch immer. Also man sieht es dann einfach sehr konkret, wie der Unterschied ist und wie sich auch, was ich eben meinte, auch die Arbeitsweise in einem KI-gestützten System oder auch eine Entwicklung dann durchaus ändern wird.
Und wie seht ihr den Teil? Also ihr habt ja eben schon gesagt, ihr braucht noch Menschen, gut für uns. Ich nehme an, aber auch das ist ja spannend. Wie seht ihr das so in der Entwicklung auch mit den Mitarbeitern, die für euch dann vielleicht auch beim Kunden sind? Wie entwickelt sich so dieses Verhältnis zur KI, mit der KI, die Zusammenarbeit? Ist das auch was, wo ihr einfach Unterschiede bemerkt? Vielleicht auch in den Typen, die ihr sucht als Charaktere als Consultants quasi zu beschäftigen?
Sicherlich. Ja. Philipp, gerne.
Nee, also ich denke, also zum einen haben wir ja hier nicht das Problem, dass wir, also schauen wir mal auf die Kunden. Da gibt es vielleicht schon den einen oder anderen Kollegen, der das skeptisch sieht, weil er denkt, okay, vielleicht entzieht es mir meine Existenzberechtigung, wenn mein Cobol-Code dann irgendwie noch Java migriert ist oder so, oder dazu die Ältere. Ist aber häufig, wie soll ich sagen, ich glaube, ein großer Fehler der Mitbewerber ist ja auch, also gerade der Großen, die du gerade eben genannt hast, Tobi, ist natürlich, dass die letzten Endes immer auf eine so eine Big Bang, wir lösen euer
alles oder nichts.
Alles oder nichts und dann ist alles in der Cloud nachher und so Lösung aus sind und es wirkt halt immer sehr disruptiv und sehr halt auch dafür, dadurch natürlich auch gerade auf Entscheider dann halt auch mal attraktiv, aber letzten Endes ist es halt ein Ansatz, das wissen wir glaube ich alle, der halt in der Praxis bei großen Legacy-Systemen scheitert meistens, ja, weil das mag für kleinere Anwendungen gehen, aber ist jetzt für größere einfach schwierig. Das heißt, wir müssen eigentlich sehen, dass auch solche KI-basierten, dass es eben nur ein Baustein ist in einer Modernisierungsphase. Ja. Und die Modernisierungsphase muss irgendwo auch eng verzahnt sein mit dem Bestandssystem. Das heißt, wir werden das ja nicht komplett ablösen. Wir gucken uns Einzelteile an. Wir müssen erstmal natürlich überhaupt erstmal eine Analyse machen. Wir müssen dann die vielleicht die Zuschnitte der Anwendung, wir müssen den Monolithen entflechten. Ja. Und erst wenn ich das habe, kann ich natürlich über sozusagen Migration von Komponenten nachdenken. Und all das ist ja das, was wir sowieso tun in der klassischen Legacy-Modernisierungsberatung. Ja. Das ist ja jetzt nichts, was mit KI zu tun hat. Vielleicht kann KI dabei helfen, ja, bei einem Clustering oder bei einer Entkopplungsstruktur, ja, dass man sagt, wir suchen mit KI nach Mustern in den Monolith oder so. Ja. Aber das ist halt trotzdem etwas, was von den Menschen gemacht werden muss. KI kann uns an bestimmten Stellen in dieser Modernisierungsreise helfen, selektiv dort Dinge schneller zu machen, ja, gerade oder auch besser zu machen, zum Beispiel at scale und Code zu verstehen oder überhaupt nicht ins Code zu bringen oder eben auch wirklich bestimmte Dinge vielleicht auch zu migrieren, ja, schneller, als wenn es ein menschlicher Hacker macht, ja, oder Karriere. Aber nichtsdestotrotz wird es ja in dem Umfeld, wo wir tätig sind oder wo die Kunden, wo wir unsere Kunden sind, geht es ja wirklich immer um ein großes System. Und es geht darum, im Kunden einen risikoarmen und zukunftsweisenden Weg zu zeigen, wie er seine Legacy-Welt schrittweise modernisiert, Plattformen und unabhängiger macht und so weiter. Das heißt, es geht ja nicht darum zu sagen, jetzt kommt KI und morgen lösen wir eure Mainframe ab. Ja, also das ist ja nicht das Ziel. Das heißt, wir werden in diesen Strukturen, die wir vorfinden, die auch da sind, die natürlich auch notwendig sind, weil die Systeme ja müssen ja laufen, müssen ja weiterlaufen, sag ich mal, werden wir sehr lange Zeit auch arbeiten müssen. KI ist sicher ein Werkzeug, um da vielleicht das eine oder andere zu beschleunigen oder Kosten zu senken bei der Migration oder bei der Re-Engineering, aber es ist jetzt nicht die Wurstmaschine, wie du gesagt hast vorhin. Ja? Also das wird es nicht sein. Und das heißt, wir brauchen auch die Leute. Und wenn du jetzt fragst, okay, welche Leute suchen wir denn? Welche Leute brauchen wir? Naja, wir brauchen eigentlich Menschen, die Lust haben auf Alt und Neu. Ja? Und die auch gleichzeitig noch KI machen wollen. Ja? Und die nicht davor Angst haben, wenn sie jetzt das Assembler-Programm analysieren müssen. Und das ist natürlich schon, finde ich, einerseits ja, ist es sicherlich nicht so einfach, so Leute zu finden, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch super spannend, weil das natürlich ein unheimlich breites Themenspektrum ist. Und das kann durchaus auch attraktiv sein für begabte junge Nachwuchskräfte. Und beim Kunden ist es sehr ähnlich. In der Regel sind es dort auch Leute, mit denen wir dann arbeiten, die natürlich versuchen, sozusagen neu und alt zusammenzubringen. Vielleicht aus der Mainframe-Welt kommen, aber durchaus auch schon mit Java oder mit neuen Technologien generell in Cloud auch Kontakt hatten und das vielleicht auch schon machen, dass man hier die Brücken auch schlagen kann. Ja,
ja, danke. Das ist, finde ich, ja auch erhellend für uns alle zu sagen, ihr als, ja, man darf, glaube ich, schon noch sagen, Start-up, ja, ihr kriegt da Leute, gell? Und ich glaube, das ist immer so was wir ja, diesen Nimbus, den wir da so kriegen, oh Gott, wenn man das Wort Mainframe sagt, haben die Leute schon alle keinen Bock mehr, den sogar zu entkräften und auch zu sagen, naja, im Gegenteil, wir brauchen gerade die dann auch noch KI machen, gell? Weil sonst hat man ja auch immer so das Gefühl, man greift nur so den, so ein bisschen wie, man schöpft dann halt noch so den Rest aus der Suppe raus, gell, was da noch an Einlage drin ist, die dann halt sonst nichts machen, die machen dann Mainframe, sondern ganz im Gegenteil, es sind eben genau die richtig gut sind und die auch genau diese Welten verbinden wollen, die spannend sind. Und das finde ich ja fast schon ermunternd für uns alle, auch da wieder zu sagen, es geht, ihr schafft das, warum soll es jemand anders nicht schaffen, auch wenn es bei euch bestimmt am schönsten ist. Ja,
ja, wir haben natürlich als Firma den Vorteil, dass wir eine junge, dynamische und vergleichsweise kleine Firma sind. Das heißt, wir bieten natürlich auch so ein eher dynamisches Arbeitsumfeld. Und natürlich jetzt in der Bank anfangen, im Konzern, ist vielleicht schon noch mal ein bisschen anders. Ja. Von daher tun wir uns da vielleicht auch ein bisschen leichter jetzt als eine Bank. Aber grundsätzlich würde ich dir zustimmen. Ich denke, über das Thema Nachwuchs und Hochschulausbildung und so weiter haben wir ja schon das letzte Mal philosophiert beim letzten Podcast hier, wo ich dabei war. Und ich glaube, das zeigt sich immer wieder, dass einfach es gibt die Leute. Man muss ja halt begeistern und suchen. Es darf nicht erwarten, dass die einfach freiwillig vorbeikommen und so das klasse finden.
Gut, ja, dann sind wir auch schon ganz schön sportlich in der Zeit heute unterwegs, fällt mir gerade auf, weil wir ziemlich viel Stoff auch hatten und ihr ja auch sehr offen über eure Erfahrungen berichtet habt. Schon mal ganz herzlichen Dank dafür. War sicherlich für viele Zuhörer nochmal einiges dabei und hat hoffentlich Lust gemacht und neugierig gemacht, sich nochmal, ja, und nochmal oder noch intensiver mit dem Thema KI in der Legacy-Modernisierung auch zu befassen. Ihr steht ja auch nach dem Podcast, denke ich, für Kontaktaufnahme zur Verfügung. Das denke ich mir. Und von daher würde ich sagen, biegen wir in die Schlussrunde ab. die der Tobi dann immer so ein bisschen anmoderiert.
Genau, diesmal sind wir ja zu viert. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach. Die Heidi startet, ich mache das Mittelfeld. Und dann ist die Frage, wer von euch das letzte Wort bekommt. Ich würde sagen, Dennis bekommt es, weil für ihn ist es ganz neu. Hat ein bisschen mehr Zeit, sich das zu überlegen, was er uns noch allen mitgeben will. Und wir starten, Heidi, bei dir natürlich. Was ist heute für dich kleben geblieben? Was war neu? Was war was du noch gerne den Zuhörern mitgeben willst?
Mich hat tatsächlich jetzt, während wir da so die halbe Stunde gesprochen haben miteinander, kam mir zum Schluss so dieser Gedanke, da ich gesagt, boah, das ist für mich nochmal ein neuer Punkt, dass tatsächlich KI coolerweise, den Mainframe wieder ganz besonders attraktiv macht, weil es natürlich ein Gebiet ist, wo es nicht so easy ist, mit KI was Vernünftiges draus zu machen. Das heißt, meine Hypothese ist, vor allem für Leute, die so völlig auf KI-Freaking unterwegs sind und sagen, ich will das Ding echt challengen und an seine Grenzen bringen und richtig intensiv in das Thema einsteigen, bietet eigentlich dieser Mainframe-Legacy-Markt ein unendlich interessantes Universum. Das war so mein, das arbeitet gerade bei mir im Kopf. Und bei dir, Tobi?
Ja, ich finde halt schön, ich bin ja oft mit dem Hype konfrontiert, gell? Wir wollen die Wurstmaschine und die KI löst jetzt alle unsere Probleme. Ja, zu sehen, wie man sich ernsthaft und intensiv damit beschäftigen kann, was man denn wirklich damit machen kann. Und das fand ich, hat das jetzt einfach ganz gut gezeigt, dass es weder das ist so, man muss es einfach ablehnen, weil es gerade nur ein Hype, noch dieses, es wird alles retten, sondern das genau als das zu sehen, was ist ein gutes Werkzeug und ein guter nächster Schritt, vielleicht auch hin zu irgendeiner Welt, die irgendwann mal alle Probleme löst, aber im Moment eben noch nicht ist, sondern dieses, das als Werkzeug anzuerkennen und das sinnvoll einzusetzen, das finde ich, das ist, gibt mir viel Hoffnung, weil, wie gesagt, ich oft von Kunden das Gegenteil höre, immer so dieses, oh, gib mir eine Wurstmaschine und das macht mich, stimmt mich sehr fröhlich. Philipp, wie ist es bei dir, bevor wir an den Dennis übergeben?
Ja, ich finde das, also ich kann euch da nur beipflichten. Ich glaube, dass die wichtigste Botschaft, die ich immer mit KI auch habe, ist, da gibt es ja im Prinzip jetzt nicht nur in meinem Mainframe-Umfeld, es gibt, glaube ich, zwei Sichten auf das Ding. Die eine unterschätzen ist und die anderen unterschätzen ist. Also die einen sind die LLM und ist so, das passt natürlich auch das Marketing gerade. Das ist ja auch das amerikanische Hersteller häufig, die im deutschen Markt da unterwegs sind, ChatGPT oder OpenAI.
Die IBM kann das auch ganz gut, Philipp, das darfst du sagen.
Die IBM kann das auch gut, ja. Also wie gesagt, das amerikanische Hersteller, die neigen natürlich auch zu einer sozusagen hemmungslosen Übertreibung und dann wird immer über die Superintelligenz und das habe ich jetzt neulich im Sam Altman-Interview gehört, die Kinder, die heute geboren werden, müssen damit leben, dass sie nie so klug werden wie AI und so weiter. Also das ist natürlich alles, aus meiner Sicht, alles Quatsch, weil die Modelle an der Stelle nicht sozusagen, weil wir sind einfach weit davon weg, dass KI in irgendeiner Form das menschliche Gehirn irgendwie nachbildet oder so. Ja? Also das ist einfach noch ein großer Weg dahin. Und ja, die LLMs haben auch eine ganz spezifische Form von Wissens. Sie können halt so eine Simulation so machen von Intelligenz, die uns jetzt verblüfft und deswegen glauben alle, das wäre jetzt sozusagen eine Superintelligenz. Das ist die eine Seite, also totally overhyped. Und die andere Seite ist halt, die Anwender sieht, die halt so sagt, brauche ich das überhaupt? Was kann ich überhaupt damit machen? Ja, oder ist das, also geht das nicht irgendwann bald wieder weg? Ja, so ungefähr. Und ich glaube, beides ist natürlich falsch. Im Prinzip geht es natürlich darum zu schauen, dass wir jetzt, sage ich mal, sehen, wie wir mit den Modellen, mit den Ansätzen, die sich da entwickelt haben in den letzten Jahren, auch Wertschöpfung der Dinge tun können. Und ich glaube tatsächlich, die Legacy oder Code-Modernisierung, auch Code-Generierung, ist eines von den Feldern, wo generative KI tatsächlich einen echten Wertbeitrag liefert. Ja. Es gibt ja viele Dinge, wo man sagt, das machen wir jetzt zwar mit KI, aber eigentlich ist es mehr so, also messbar. Ein Wertbeitrag bringt es vielleicht auch nicht unbedingt. Ja. Also sich, wenn die Leute jetzt ihre E-Mails dann mit KI schreiben, dann sparen sie 5 Sekunden. Das bringt vielleicht schon was, aber ist es jetzt im Aufwand wert? Dort haben wir, glaube ich, wirklich ein Hebel, dass man damit auch was Gefühls tun kann. Und das macht es, glaube ich, auch spannend und befriedigend. Und wir sehen auch, was Heidi auch gesagt hat, wir sehen halt die Grenzen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ständig begeistert sind von dem, was das LLM macht, ja, und sagt, hey, wow, das ist besser als ich oder so. Sondern es ist eher so ein Kampf, wie kriege ich es dahin, dass es brauchbar einen Code liefert, der wenigstens einigermaßen brauchbar ist. Ja, also, ist nicht so, dass man da man ist eigentlich eher so, von oberhalb ist da wenigstens zu spüren. Ja, und das ist auch, glaube ich, ganz heilsam. Von daher denke ich, ist es genauso, wie er gesagt hat, eigentlich ein spannendes Feld für Leute, die sich ernsthaft mit KI beschäftigen wollen und auch wirklich was Wichtiges tun oder was bringt die Wertschöpfung. Ja. Und es ist auch cutting edge, also treiben sie lieber schon an die Grenzen und von daher, ja, das zieht Leute an und das, glaube ich, ist auch eine wichtige Message, dass wir hier, sage ich mal, wirklich, dass der sagen alt und neu, also Legacy und die ganz fancy Sachen aktuell, hier sich sozusagen berühren und da zusammenkommen, das ist, glaube ich, eine super Sache auch für den Nachwuchs.
Dennis, du hast die famous last words unseres heutigen Podcasts.
Was soll ich da noch sagen? Also für mich ist KI ganz einfach eine Chance, die man nicht auslassen soll. Maßgeblich beeinflusst meiner Meinung nach die Arbeitsweise. Also auch in der Legacy-Modernisierung, man sollte die Technologie einfach nutzen. Man sollte sich die Zeit nehmen, sie tiefer zu verstehen. Auch wenn vielleicht nicht immer direkt das rauskommt, was man sich erhofft, wenn Ernüchterung eintritt. Aber eins ist halt ganz klar. Ich hoffe, das kann jeder bestätigen, der sich mit KI tiefer beschäftigt hat. Die Ergebnisse, die man erzielt, die werden immer besser und besser. Ja. Und ich sag mal, das ist eigentlich eine Reise, auf die man sich begeben möchte. Und wenn man jetzt schon deutliche Verbesserungspotenziale, deutliche Mehrwerte sieht und die Perspektive hat, dass das halt zukünftig sich nochmal um ein Vielfaches steigern kann. Ich glaube, bessere Aussichten kann es da gar nicht geben.
Also spätestens die 201-Folge machen wir wieder mit euch.
Genau, machen wir wieder einen Reality-Check.
Oder vielleicht die 199. Genau, das sind dann vielleicht nochmal 3 bis 4 Jahre ins Land gegangen oder auch 5. Und dann werden wir das ja sehen. Also ich danke euch auf jeden Fall, fand es super reflektiert. Ich denke, dass es wirklich auch wichtig ist, sich zu beschäftigen, sich auch das Basis-Know-how drauf zu schaffen. Das ist eben auch ein Stück weit anspruchsvoll, ja, wie der Dennis auch gesagt hat. Und nur dann kann ich letztendlich auch seriös mit einem Dienstleister dann wahrscheinlich kommunizieren, der in dem Umfeld natürlich dann auch entsprechend firm ist. Vielen Dank für den Einblick und eure Zeit heute. Danke für den Tobi wieder für die Begleitung. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder sehen auf dem ein oder anderen Event. Wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Train the Boss Event im Januar. Da ist nur ein Stück weit hin. Und dann sage ich für heute Tschüss und Dankeschön.
Dankeschön, ciao.
Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.